Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bordeaux endet für Deutschland.
Ja, das war schon ziemlich krass damals in Bordeaux. Ein ziemlich heißer Sommerabend, Viertelfinale der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Italien. Jonas Hector verwandelt diesen Elfmeter und zum ersten Mal überhaupt in der Fußballgeschichte gewinnt Deutschland bei einem großen Turnier gegen Italien. Der sogenannte Fluch war besiegt. Ich stand unter vielen, vielen deutschen Fans in der Kurve im Stadion und das war auf jeden Fall für mich einer der denkwürdigsten, wenn nicht sogar der Moment der EM 2016.
Mein Kollege Matthias Friebe war das, der vor 5 Jahren natürlich nicht als Fan in Bordeaux war, sondern als Deutschlandfunk-Reporter und quasi in diesen 4 Wochen durch ganz Frankreich gereist ist und von dieser Europameisterschaft berichtet hat. Auch in diesem Jahr ist er wieder als EM-Reporter im Einsatz. Anders als vor 5 Jahren wird er aber nicht quer durch Europa reisen, sondern in diesen 4 Wochen aus Köln berichten, was natürlich auch der Pandemie geschuldet ist. Es wird eine ganz besondere Europameisterschaft in diesem Jahr. Zum ersten Mal wird in ganz Europa gespielt, in 11 Städten, in 11 Ländern und das mitten in der Pandemie. Da drängt sich natürlich direkt die Frage auf, wieso findet diese Europameisterschaft überhaupt in ganz Europa statt? Und diese Frage wollen wir heute beantworten in der ersten Ausgabe unseres Players-Podcasts. Ein Podcast, in dem wir nicht nur auf die Akteure auf dem Spielfeld, sondern vor allem auch auf die Akteure, also die Player hinter den Kulissen bei dieser Europameisterschaft schauen wollen. Mein Name ist Raphael Späth. Für mich wird es tatsächlich die erste Europameisterschaft oder generell das erste große Fußballturnier, das ich nicht als Fan und Zuschauer, sondern als Journalist begleiten darf. Matthias, bei dir sieht es anders aus. Du bist jetzt schon zum 3. Mal als Reporter bei einem großen Fußballturnier im Einsatz. Wenn wir diese erste Frage beantworten wollen, dann müssen wir, glaube ich, über einen Player sprechen, der ziemlich viel Einfluss im europäischen Fußball im letzten Jahrzehnt hatte. Michel Platini heißt er. Die Älteren unter euch kennen ihn vielleicht sogar noch als grandiosen Fußballer für die französische Nationalmannschaft in den 80er Jahren. Die jüngere Generation, zu der auch ich gehöre, die kennt ihn wohl eher als UEFA-Präsident, der, ich will nicht sagen, überheblich rüberkommt, aber ich habe bis jetzt noch keine einzige Pressekonferenz gesehen, auf der er ein Wort Englisch gesprochen hat, sondern immer nur Französisch.
So machen das die Franzosen, ne?
So machen das die Franzosen ganz gerne. In welches Lager würdest du dich denn einordnen?
Ich habe ihn auch nicht mehr selbst spielen sehen, dafür bin ich zu jung. Ich kenne ihn auch als UEFA-Präsident und ich musste jetzt ganz spontan an eine Begebenheit eben auch von dieser letzten Europameisterschaft in Frankreich denken, wo ich dabei war. Da prangte auf der Anzeigetafel nach dem Finale, gerade hatte Frankreich als Gastgeber gegen Portugal verloren, alle waren sehr traurig, ein großes Bild von ihm und da stand Merci Michel und das war sozusagen das Dankeschön an den UEFA-Präsidenten, an den nicht mehr UEFA-Präsidenten Michel Platini. Kurz zuvor war er ja von seinem Amt quasi entfernt worden wegen der Korruptionsaffäre. Man hat sich nochmal bei ihm bedankt für dieses Turnier in seinem Heimatland. Und ich fand das damals ziemlich skurril.
Das ist tatsächlich sehr skurril. Wird denn jetzt in Rom heute auch Merci Michel auf der Anzeigetafel stehen?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenngleich natürlich er der Vater dieser Europameisterschaft ist. Das war seine Idee damals.
Ich habe die Idee, im Jahr 2020 eine Europameisterschaft in ganz Europa auszutragen, statt wie bisher nur in einem Land. Aber das ist nur eine Idee. Nur eine Idee.
Ja, 2012 war das, kurz vor dem Finale der damaligen Europameisterschaft. Da hat er auf einer Pressekonferenz diese Idee verkündet. Einfach mal nebenbei, die nur so eine Idee war. Und das hat ziemlich eingeschlagen damals, eine EM in so vielen Ländern. Damals ging es noch um ganz viel mehr, als wir jetzt haben bei dieser Europameisterschaft. Und er hat das begründet damit, dass es ein großes völkerverbindendes Symbol werden sollte, weil ja 2020, letztes Jahr, wenn die EM eigentlich stattgefunden hätte, das Turnier 60 Jahre alt war und er wollte da ein besonderes Zeichen setzen.
Aber wie kommt denn jetzt ein Michel Platini, dem ja Nationalstolz besonders wichtig ist, also ich glaube, der könnte auch als Testimonial für die Marseillaise fungieren, wie kommt denn so ein Franzose auf die Idee, ein völkerverbindendes Turnier in ganz Europa zu veranstalten? Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
Ja, genau. Da muss man, glaube ich, aber noch ein paar Jahre früher gucken. Ein paar Jahre davor ist er nämlich zum neuen UEFA-Präsidenten gewählt worden, hat Lennart Johansson, der das lange Jahre gemacht hat, abgelöst. Und er musste auf dem Weg dahin so ein paar Wahlversprechen machen, unter anderem bei ganz vielen kleineren Fußballverbänden. Und dazu gehörte eben natürlich sowas wie, ihr bekommt mehr Geld, aber eben auch, ihr bekommt mehr Aufmerksamkeit und auch eine Europameisterschaft, das wichtigste und größte Fußballturnier in Europa, das soll auch mal bei euch stattfinden. Das können nämlich viele gar nicht leisten, ein Turnier. Noch dazu, weil wir ja inzwischen eine EM mit 24 Mannschaften haben, das ist in vielen Ländern nicht vorstellbar, das Turnier allein wegen der Rahmenbedingungen durchzuführen.
Ich finde es irgendwie total krass, gerade wenn man diesen O-Ton aus dem Jahr 2012 hört, da klingt es noch irgendwie nach einer vagen Idee, die Michel Platini nur mal so in den Raum wirft. Und dann nur ein paar Monate später wird sie dann quasi schon in die Tat umgesetzt und verkündet von einem Mann, der übrigens jetzt auch von der Justiz untersucht wird, Gianni Infantino, damals noch UEFA-Generalsekretär, quasi die rechte Hand von Platini, heute die zentrale Hand im Weltfußball als FIFA-Präsident. Und der hat damals die größte Party aller Zeiten versprochen.
Wenn man wie wir in Europa den besten Fußball hat, mit den besten Stadien und den schönsten Städten, werden wir die größte Party aller Zeiten organisieren, überall in Europa, im Sommer 2020.
Ja, also mit der größten Party aller Zeiten wird es jetzt wahrscheinlich nichts. Pandemiebedingt natürlich, das konnte ein Gianni Infantino im Jahr 2012 auch noch nicht wissen. Aber trotzdem, allein wenn man diesen Ton hört, da kommt schon dieser Größenwahn der UEFA zum Vorschein. Wenn man mal auf die Kriterien schaut, die Gastgeber erfüllen müssen. Es muss ein Stadion vorhanden sein mit mindestens 50.000 Zuschauerkapazität. Es gab natürlich auch ein, zwei Ausnahmen, aber ein großes Stadion muss schon vorhanden sein. Da stellt sich mir persönlich die Frage, geht es da wirklich um die kleinen Länder, damit die auch mal Gastgeber spielen dürfen für eine Europameisterschaft? Oder soll da wirklich so viel Umsatz wie möglich generiert werden?
Natürlich soll da so viel Umsatz wie möglich generiert werden. Die Europameisterschaft ist das wichtigste Turnier für die UEFA. Der Etat der UEFA speist sich vor allem aus den Einnahmen aus diesem Turnier. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ziemlich krasse Entwicklungen. Vor 30 Jahren bei der EM 92 hat man 40 Millionen verdient. Inzwischen mit dieser EM plant man 2 Milliarden zu verdienen. Und deshalb will man jetzt auch unbedingt trotz Pandemie, dass die Zuschauer in die Stadien kommen, weil das natürlich besonders wichtig ist, diese Ticketverkäufe. So ein Ticket für so ein EM-Spiel ist nicht ganz billig und deswegen legt man so großen Wert darauf, hat da in gewissem Sinne auch Garantien gefordert, dass jetzt Fans in die Stadien dürfen.
Und ich glaube, gerade mit diesem Zuschaueraspekt ist es dann auch nicht verwunderlich, dass dieses Turnier nicht gerade in Demokratie-Hochburgen auch stattfindet. Ich denke da zum Beispiel an Ungarn, an die Hauptstadt Budapest, wo 100% Zuschauerkapazität zugelassen wird in diesem Sommer. Und dann ist auch eine Stadt dabei, die geografisch gesehen ja gar nicht auf dem europäischen Kontinent liegt.
Man könnte sagen, auf halbem Weg nach Indien. Also die Hauptstadt von Aserbaidschan, Baku, die gehört dazu. Und das hat natürlich auch ganz, man muss sagen, geopolitische Interessen für die UEFA. Man will da Märkte erschließen. Es geht um Sponsoreneinnahmen. Das ist ein wichtiger Markt, den man noch zusätzlich gerne gewinnen möchte. Das wird sehr kritisch gesehen. Das muss man auch sehr kritisch sehen. Und das ist aber auf jeden Fall eine Geschichte, die auch definitiv zu dieser EM dazugehört und dann auch ein bisschen einordnet, dass es nicht nur um ein völkerverbindendes Symbol von, ich sag mal, Kopenhagen bis Rom geht.
Ja, und da haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass eigentlich an noch mehr Standorten in diesem Sommer hätte gespielt werden sollen. Dublin und Bilbao wurden aber kurzfristig gestrichen, weil sie gar keine Garantien für Zuschauer im Stadion geben wollten. Auch eine Geschichte, die wir in den nächsten 4 Wochen genauer beleuchten können. Das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge dieses Players-Podcasts. Heute Nachmittag gibt es noch ein kleines Update von Maxi Rieger und wir sind dann wieder morgen früh für euch da und beschäftigen uns mit einem Land, das trotz Pandemie so richtig Bock hat auf diese Europameisterschaft. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, dann schickt die uns doch gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de oder schreibt uns auf Twitter @dlf_sport heißen wir da. Das war's jetzt erstmal von uns. Wir hören uns morgen wieder. Viel Spaß beim Eröffnungsspiel heute Abend. Ciao!